Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Die meisten Geburten verlaufen zum Glück unproblematisch. Wenn Sie wissen wollen, was passiert, wenn es unter der Geburt zu einem Sauerstoffmangel kommt und warum man da schnell sein sollte, dann sind Sie hier richtig. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum NeoCast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Hemmen Sabir aus Bonn. Hemmen, schön, dass du Zeit hast und herzlich willkommen beim NeoCast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächste Dreiviertelstunde.
Ja, bevor wir ins heutige Thema einsteigen, möchte ich dich natürlich erstmal kurz vorstellen. Du hast in Mainz studiert und dann in Düsseldorf deine Facharztausbildung gemacht, um dich da auch sozusagen motiviert zu werden, dich mit dem Thema hypoxisch-ischämische Enzephalopathie wissenschaftlich zu beschäftigen. Du warst dann in Bristol und Oslo, um eine besondere Methode der Protektion gegen HIE zu entwickeln. Und mittlerweile bist du jetzt seit 6 Jahren in Bonn tätig und da als Oberarzt in der Neonatologie, pädiatrischen Intensivmedizin. Und außerdem bist du am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankung als Wissenschaftler mit engagiert, dich darum zu kümmern, wie man hypoxisch-ischämische Enzephalopathie nicht unbedingt vermeiden kann, aber minimieren kann in der Auswirkung. Habe ich irgendwas vergessen, was für dich noch wichtig ist?
Nee, das ist alles genauso richtig.
Okay, perfekt. Am Anfang starte ich immer mit einer Frage nach einem besonderen Erlebnis in deinem beruflichen Leben, was dich irgendwie besonders geprägt hat und was du vielleicht den Zuhörern oder Zuhörerinnen berichten möchtest. Hast du auch was mitgebracht?
Also ich glaube, jeder, der Neonatologie macht, kennt das, wovon ich oder was mich besonders geprägt hat, ist so diese erstmalige eigenständige Versorgung von so einem kleinen Frühgeborenen. Bei mir kam das damals mehr so aus Versehen, weil der Oberarzt, also das war ungeplant, wie das eben häufig so ist, der Oberarzt noch nicht da war und ich dann da so reingeschmissen wurde und natürlich irgendwie die Hosen voll hatte. Das, was mich daran besonders geprägt hat, war eigentlich so dieses, dass man sich aufeinander verlassen muss, dass die Vorbereitung von solchen Ereignissen dann doch die halbe Miete ist und dass man, wenn man erfahrene Pflege hat und ein Kind das wirklich gut mitmacht und das einem auch praktisch das natürlich dann vielleicht leicht macht, dass das einem diese ganze Angst überwinden lässt. Und ich glaube, das Wichtige für mich war damals dieser Teamgedanke, den zu stärken, nochmal für mich selbst und dass das nicht davon abhängt, was für eine berufliche Position ich habe, sondern natürlich von der Erfahrung und von dem, wie man miteinander umgeht.
Mhm. Ja, ich glaube, das Besondere an der Neonatologie einerseits, dass das Team so wichtig ist und andererseits, dass wir so lange den Patienten oder die Patienten betreuen über so eine lange, lange Phase und da müssen einfach viele verschiedene Leute mitspielen. Ja, ist eindrucksvoll.
Absolut. Absolut.
Okay, aber dann lass uns zum heutigen Thema kommen. Zum Glück laufen ja die meisten Geburten relativ unproblematisch ab. Die Kinder kommen auf die Welt, die Eltern freuen sich, alle sind zufrieden. Eigentlich wird also da auch kein Neonatologe benötigt, was ja auch ganz gut ist. Aber unter der Geburt kann es natürlich auch zum Sauerstoffmangel kommen, ohne dass man das genau voraussagen kann. Also auch bei Schwangerschaften, die eigentlich relativ unkompliziert verliefen. Mit welchen Gefahren ist dieser Sauerstoffmangel unter der Geburt verbunden?
Ich glaube, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen dem reinen Sauerstoffmangel und dem, wovor wir große Angst haben, der damit verbundenen Perfusionsstörung, also mit der Ischämie, die dabei passieren kann. Im Rahmen einer normalen Geburt ist es ja so, durch die plazentare Kontraktion, wenn das Kind vaginal entbunden wird, dass es immer wieder Phasen gibt, wo die Sauerstoffversorgung nicht ganz optimal ist des Kindes. Und ich habe das zum Beispiel bei der Geburt meines Sohnes das erste Mal so richtig eigentlich reell mitbekommen, dass der immer bradikard wurde zwischendrin. Und ich dachte, oh Gott, warum macht hier keiner Sekt, bis irgendwann die Hebamme zu mir sagte, warst du noch nie bei einer Geburt dabei? Oder warum wirst du so nervös? Ne? Also diese Phasen, wo das Kind zwischenzeitlich nicht gut mit Sauerstoff versorgt ist, gehören so ein bisschen dazu. Aber es ist natürlich ein Balanceakt. Und das ist ein schmaler Grat zwischen dem, was ist physiologisch und was ist eben pathophysiologisch dann. Wir müssen uns immer vor Augen halten, die intrauterine Sättigung ist eigentlich schlecht, also so 40 bis 60 oder 50 bis 70, so je nachdem, welche Literatur man ranzieht.
Also nicht schlecht, sondern normal niedrig.
Normal,
ne? Also,
genau, normal niedrig, ja. Aber deswegen sind die Kinder eben auch ja. nicht pink, wenn genau. die auf die Welt kommen, sondern eher bläulich. Und das ist dann ein schmaler Grad bezüglich dessen, was ist zu wenig Sauerstoff. Aber das, wovor wir eigentlich Angst haben, ist, wenn die Perfusion auf einmal schlecht wird, weil die Phasen mit niedrigem Sauerstoff kann das Kind sehr gut kompensieren. Aber die Phasen, in der dann auf einmal die Ischämie dazukommt, das sind die gefährlichen Phasen für das Kind. Mhm.
Und ist die in sich schon gefährlich, also diese Ischämie, oder wann wird es gefährlich?
Es ist natürlich alles immer die Area under the Curve. Also das heißt, die Zeit, in der es zu wirklich gar keiner Perfusion mehr kommt, also wenn man wirklich dran denkt, Plazenta-Lösung, das ist, deswegen ist das ein Notfall, da können es wenige wahrscheinlich Minuten sein oder vielleicht auch nur 30, 40 Sekunden, das weiß man ja nicht so genau, das ist auch von Kind zu Kind unterschiedlich, aber das sind, wie gesagt, eher Minuten bis dahin, dass es eben eine chronische Unterversorgung des Kindes auch gibt, also bei diesen chronischen Asphyxien, man sieht schon ein paar Tage vor der Geburt läuft so gut mit der Perfusion des Kindes.
Okay, jetzt können wir ja meistens, wenn es akut unter der Geburt zum Sauerstoffmangel oder Ischämie kommt, nicht so viel machen, außer Notfall-Kaiserschnitt. Wenn das Kind draußen ist, dann werden wir als Neonatologen aktiv. Warum ist es wichtig, da so schnell was zu machen, also das so schnell wiederzubeleben?
Ja, also primär muss man sagen, die Zellen sind gestresst. Und das gilt nicht nur für das Gehirn, oder das gilt natürlich für den ganzen Körper. Das heißt erstmal, was die kardiale Funktion angeht, was den pulmonalen Hypertonus angeht. Das heißt, die Kinder sind in einer Schocksituation aufgrund dessen, dass sie schlecht mit Blut und damit auch mit Sauerstoff versorgt worden sind. Und das gilt es natürlich primär mal zu durchbrechen, wie ihr ja auch schon im Neocast mehrfach im Rahmen von jetzt Erstversorgung und Reanimation besprochen habt, praktisch diesen metabolischen Teufelskreis durchbrechen, um die Zellen zu versorgen mit Energie und mit Sauerstoff, um dann primär dieses erste, primäre Energieversagen, um das erstmal aufzuhalten.
Und du hast gerade gesagt, das Entscheidende ist eigentlich auch die Auswirkung, die es insbesondere aufs Gehirn hat. Das heißt, der Sauerstoffmangel an sich per se nicht so schädigend, solange das Gehirn nicht akut davon betroffen ist. Wie bekomme ich es denn raus, ob das Gehirn jetzt bei dem Kind, was wiederbelebt wurde, betroffen ist oder nicht betroffen ist?
Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass man nicht sagt, Asphyxie oder Perfusionsstörung. Also wir nennen ja den Begriff, oder der Begriff wird ja immer wieder verwendet, hypoxisch-ischämische Enzephalopathie, wobei man sagen muss, dass man heutzutage das auf das Labor eigentlich reserviert, diesen Begriff, weil wir eher von der neonatalen Enzephalopathie sprechen, weil wir nicht 100% wissen, ob das der Grund dafür ist. Aber ich kriege es raus, indem ich erstmal sehe, wie geht's denn dem Kind, wenn das auf die Welt kommt. Das heißt, ich muss mir irgendwie ein Bild davon machen, hat das Kind neben dem, dass es vielleicht eine schlechte Versorgung von Darm, Herz, Lunge hat, eben auch eine schlechte Versorgung des Gehirns haben. Und das Leichteste ist natürlich, wenn das Kind einen Krampfanfall hat, zum Beispiel direkt nach der Geburt, also wenn ich das klinisch gut beurteilen kann. Wir verwenden verschiedene Scoring-Systeme, um praktisch das außerdem mitzubekommen. Das ist einmal der modifizierte Sarnath-Score direkt nach der Geburt, der praktisch ein alter Score ist von Mitte der 50er Jahre, der aber immer noch Anwendung findet, um uns zu sagen, hat das Kind Zeichen einer Enzephalopathie?
Was sind also typische Zeichen?
Also wir denken ja, wir denken ja eher, wenn die Kinder so hyperexzitabel und sehr aufgeregt sind, ne, dass die Kinder sind, die schwer enzephalopathisch sind, aber es ist genau das Gegenteil. Also das heißt, dieser reduzierte also reduced level of consciousness, wie es auf Englisch heißt, also das heißt ein komatöses Kind eher, das ist das, was wirklich gefährlich ist. Ein Kind, das keine Eigenreflexe hat, das wenig Aktivität hat. Das ist das, was besonders gefährdet ist. Und das kann man, wie gesagt, anhand des Sarnath-Scores dann scoren. Der andere Score, den wir häufig verwenden, ist der Thompson-Score im Rahmen der Enzephalopathie, auch für den Verlauf. Also das heißt, da gucken wir, wie sind wirklich die einzelnen Funktionen des Kindes. Das geht halt vor allem gut, wenn Kinder nicht beatmet sind, nicht intubiert sind, keine sedierenden Medikamente haben. Wir gucken nach dem Reflex, wir schauen, wie ist die Atmung des Kindes, wir schauen, wie ist die Herzfrequenz des Kindes, wie geht es dem Kind insgesamt, um damit schlussendlich eine Entscheidung oder ein Kriterium zu treffen, ist das Kind wirklich gefährdet, eine Enzephalopathie zu haben. Das ist so das, was man im Kreißsaal einfach machen kann. Was man dann natürlich machen kann, wenn man das Kind einigermaßen stabilisiert hat, ist, sich ein objektives Bild des Gehirns zu machen. Einmal in Form von, liegen vielleicht andere Ätiologien vor? Das heißt, einen Ultraschall des Gehirns zu machen, um zu sehen, hat das Kind vielleicht eine sehr große Blutung oder hat das Kind Hinweise für eine Thrombose oder einen Schlaganfall? Und dann im Verlauf ein amplitudenintegriertes EEG zu machen oder ein kontinuierliches EEG zu machen, wenn man das vor Ort hat, um eben zu sehen, wie ist der Ist-Zustand, aber wie ist auch der Verlauf? Also das heißt, was macht das Kind innerhalb der ersten Minuten oder Stunden, auch was die Hirnaktivität angeht?
Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu unterscheiden. Also Ultraschall mache ich ja weniger zur Diagnose der Enzephalopathie, sondern zum Ausschluss anderer Ursachen. Und das AEG eher zur Diagnosestellung oder Schweregradeinteilung der Enzephalopathie, ne?
Genau, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist das, was ich gerade meinte, dass wir erstmal den Oberbegriff neonatale Enzephalopathie haben. Und unter diesem Schirm verbergen sich verschiedene Ätiologien. Und da gehört einmal auch die hypoxische ischämische Enzephalopathie dazu. Aber da gehören eben auch viele andere Erkrankungen dazu, wie Schlaganfälle, Blutungen, Thrombosen, metabolische Erkrankungen, genetische Erkrankungen, um jetzt mal nur so ein paar zu nennen.
Okay, aber wir bleiben jetzt mal bei der hypoxisch ischämischen Enzephalopathie. Die kann man ja nach Sarnath-Score oder Thompson-Score mild, moderat oder schwer einteilen, also entsprechend der Symptomatik beziehungsweise AEG unterstützt einteilen. Kannst du so ungefähr mal Zahlen nennen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, bei der milden, moderaten beziehungsweise schweren Enzephalopathie langfristige Schäden abzuentwickeln?
Also bei der milden Enzephalopathie ist es eher sind die Zahlen eher gering, also unter 5% ungefähr, dass die Kinder wirklich eine langfristige Schädigung haben. Wobei das natürlich eine spannende Frage ist, wie definieren wir das denn, langfristige Schädigung? Also das heißt, wenn wir es so definieren wie die klinischen Studien oder wenn wir selbst Studien machen, dann sagen wir Tod oder schwere Behinderung. Also das heißt, wir messen das ja normalerweise im Alter von 2 Jahren mit dem Bailey Scales of Infant Development. Und da ist es dann ein Wert niedriger als 2 Standardabweichungen, also unter 70 Punkten jetzt, was den Bailey angeht. Und wenn man diese Kriterien anwendet für die milde Enzephalopathie, dann sind es sicherlich deutlich unter 5%, die das haben. Bei der moderaten Enzephalopathie sind es aber schon deutlich mehr, ohne Therapie ungefähr 50-60% der Kinder, vor allem was die schlechten Baileys angeht. Also das heißt, dort die Mortalität noch gering. Und wenn wir über die schwere Enzephalopathie sprechen, dann steigt dort natürlich das Risiko der Mortalität. Das sind dann ungefähr so 10-15% der Kinder, die versterben. Und bis zu 80% dieser Kinder haben langfristig auch eine Schädigung gemessen dann an den Bailey Scales, wenn sie das überleben.
Also schon eigentlich eine ziemlich schwere Erkrankung und auch langfristig von Konsequenz. Und du hast vorhin gerade gesagt, dass die Hypothermiebehandlung sozusagen eine Möglichkeit ist, um da das Outcome zu verbessern. Bevor wir da ins Detail gehen, kannst du vielleicht kurz erklären, über welchen Mechanismus die Hypothermiebehandlung wirkt?
Die Hypothermie ist, ich bin ja ein großer Verfechter der Hypothermie, deswegen unterhalten wir uns ja vielleicht auch, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist eine schlechte Therapie, weil es keine spezifische Therapie ist. Es ist nicht eine Schlüssel-Schlüssel-Loch-Prinzip. Das heißt, ich habe einen bestimmten Signalweg, den ich mit dieser Therapie beeinflusse, zumindest das, was wir darüber wissen, sondern das, was sie macht, ist einfach global Stoffwechselwege langsam zu machen. Und wir wissen natürlich, das, was sie macht, ist, sie reduziert die Sauerstofftoxizität, also das heißt den oxidativen Stress, der entsteht. Sie reduziert mitochondriale Dysfunktion, sie reduziert die Inflammation, die entsteht aufgrund dessen, dass Zellen gestresst sind. Sie reduziert die Glutamatausscheidung am exzitatorischen, im synaptischen Spalt, dass wir weniger Exzitotoxizität haben. Und sie macht insgesamt eine globale Abschwächung auf Reaktionen des primären Energieversagens. Wir wissen, dass sie dadurch zu einer Reduktion von Tod und schwerer Behinderung führt. Und was ganz wichtig ist, und das war ja immer lange Zeit die Gretchenfrage, sie macht das nicht auf Kosten, dass sie Kinder vom Tod in die schwere Behinderung zieht. Das heißt, das sind keine Kinder, die normalerweise eigentlich versterben würden, wie die dann schwerst behindert sind, sondern sie reduziert beides, ohne die Todesrate zu erhöhen.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das war ja wirklich, wie du sagst, am Anfang die große Befürchtung, dass wir da zwar weniger Tote, aber mehr schwer behinderte Kinder haben, aber das hat sich nicht rausgestellt. Aber wäre auch ein schönes Thema für den Podcast, die Therapie, die am schlechtesten ist, ist am wirksamsten. Ist ein gutes Bild, ja. Aber trotzdem ist es aktuell sozusagen die einzig halbwegs wirksame und verfügbare Therapie. Was muss man bei der praktischen Umsetzung beachten?
Man sollte erstmal beachten, dass man eine ordentliche Diagnostik macht. Wir haben lange Zeit eigentlich propagiert, oder es wird immer noch lang propagiert, oder ich war auch einer, der das sehr propagiert hat. Time is brain, schnell, schnell, schnell. Irgendwie machen, 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 Therapie einleiten, so schnell es geht, weil wir damit eben am besten die Kinder schützen. Man muss ehrlicherweise sagen, time is diagnosis würde ich dem davor stellen, weil schlussendlich muss ich mir die Zeit nehmen zu sehen, okay, ich habe Hinweise darauf, dass das Kind eine Perfusionsstörung hatte, eine Hypoxie hatte, das heißt, es hat einen echt schlechten Nabel-pH gehabt oder einen schlechten pH innerhalb der ersten Stunde. Ich habe ein Kind, das vielleicht reanimiert worden ist bei Geburt, das einen schlechten 10-Minuten-Abgar hatte. Okay, aber jetzt ist die Frage, hat es denn wirklich auch eine Hirnbeteiligung? Gibt es Zeichen für eine Enzephalopathie? Wenn das Kind bei Geburt einen Krampfanfall hat, dann ist das relativ klar. Ja, aber an sich ist das, glaube ich, der erste Schritt, sich diese, wir sagen zum Beispiel für das AEG, eine halbe Stunde sollte man messen, bevor man die Entscheidung trifft, in welche Richtung es geht. Und diese halbe Stunde oder diese Stunde insgesamt an Zeit, bis man das Kind stabilisiert hat, sollte man gerade in den Fällen, wo es nicht so schwarz oder weiß ist, und das ist ja meistens so, sich die Zeit nehmen. Und dann geht es schon darum, dass man schlussendlich am Anfang guckt, dass man die Kinder nicht überwärmt nach so einem Ereignis. Also das ist wichtig. Tendieren natürlich dazu, alles auszuschalten. Aber man muss auch gucken, die Kinder mit der schweren Enzephalopathie tendieren dazu, eine totale Dysregulation der eigentlichen Wärmehomöostase zu haben. Das heißt, die verlieren ganz schnell ganz viel Temperatur. Das heißt, man muss kontinuierlich erstmal messen. Und dann sollte man Therapie einleiten, wenn du mich fragst, praktisch nach einem standardisierten Protokoll. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, denn jeder von uns macht das nicht jeden Tag. Also wir machen das mal im Januar und dann wieder vielleicht im Juli und dann wieder im Oktober oder vielleicht einmal im Quartal so ungefähr oder zweimal im Quartal. Aber es ist nichts. Wir müssen immer wieder dran denken, okay, wie war es jetzt nochmal? Was müssen wir jetzt erheben? Jedenfalls, was gibt mir Hinweise auf eine Enzephalopathie? Welche Kinder sind besonders schwer betroffen? Wie mache ich den Ablauf? Wie ist die Logistik? Und ich glaube, anstatt sich absolut in Tatendrang zu werfen und zu sagen, ich mache das und das und das und das und das und das, lohnt es sich, darin zu investieren, dass man sagt, man will ein standardisiertes Protokoll, das für jeden immer zugänglich ist, der Klinik, also so eine klassische SOP, vielleicht angelehnt an das, was vielleicht auch andere Leute machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Einleitung dieser Therapie und dem Praxissystem, was man macht. Es lohnt sich natürlich, das über eine servokontrollierte Maschine zu machen, weil wir dann wissen, dass die Temperatur geregelt wird in Rückkopplung mit der Körperkerntemperatur des Kindes. Wir wissen aber genauso gut, dass das auch funktioniert mit Icepacks oder mit Handschuhen. Man muss, wie gesagt, die Temperatur messen, um diese extreme Hypothermie zu vermeiden, die das Kind kriegen kann. Ist sicherlich von Vorteil, zentrale Zugänge anzulegen, weil man dann objektiv auch Blutgase messen kann und Blutwerte. Und wenn man sich überlegt, das Kind ist kühl, wird es schwierig, Kapillärblut abzunehmen zum Beispiel. Es wird auch dann schwierig, Zugänge anzulegen, wenn das Kind eine schlechte Mikrozirkulation hat. Und dann ist es wichtig, im Verlauf das Kind so wenig wie möglich zu stressen, denn dann haben wir wahrscheinlich den besten Effekt für die Hypothermietherapie. Wie gesagt, nochmal, ich glaube, am einfachsten ist es, das nach einem standardisierten Protokoll zu machen.
Okay, also fassen wir mal zusammen. Also wir hatten es schon gesagt, moderate oder schwere Enzephalopathie sind die beiden, die gekühlt werden sollten, eben nicht die milde Enzephalopathie. Dann schon erstmal vernünftige Diagnostik machen, aber sich eben auch nicht zu viel Zeit lassen. Ne? Also das heißt nicht, wenn man sagt, es sollte innerhalb von 6 Stunden, dass ich dann bis 6 Stunden warten kann. Nein. Aber wie du gerade gesagt hast, die Zeit erstmal vernünftige Diagnostik machen und in der Zeit auch kontrollieren, dass ich keine Hyperthermie habe, sondern im Normothermbereich habe.
Also man muss ja sagen, wir alle kennen Kinder, die mit einem schlechten pH auf die Welt kommen, die Hilfe brauchen bei Geburt in Form von zum Beispiel Atemunterstützung mittels CPAP, die eine Stabilisierung brauchen, die ich aufnehme, die vielleicht am Anfang so einen milden bis moderaten Sana-Score haben und die ich aufnehme und dann mache ich ein AEG und das ist vielleicht am Anfang noch ein discontinuous normal voltage, aber es erholt sich unglaublich schnell. Und Daten aus Abfragen aus England haben mal gezeigt, dass viele dieser Kinder einfach gekühlt werden, weil man sagt so, ach ja, komm, wir kühlen die einfach, ist jetzt nicht so schlimm. Klar, die müssen dann intubiert werden im Verlauf, weil ich die sehr stark sedieren muss, damit sie das überhaupt erlauben. Aber wir wissen gar nicht, ob das gut ist für diese Kinder. Also wir wissen gar nicht, ob wir nicht sehr viel Übertherapie machen, ob die therapeutische Hypothermie dann nicht auch Schaden anrichtet langfristig und vor allem die ganze Begleittherapie in Form von Sedierung, Analgesie, dass sie von ihren Eltern getrennt werden, dass sie vielleicht nicht gut ernährt werden in dieser Zeit, ob das überhaupt irgendeinen Benefit hat. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr wichtig, eben wie du schon sagtest, sich auf die Kinder mit moderater bis schwerer Enzephalopathie zu konzentrieren, was eben am Anfang eine ordentliche Diagnostik bedarf.
Ja, du hast gesagt, es war so eine Zeit lang, wo man eher sehr liberal gewesen ist, also auch diese milde Enzephalopathie so unter dem Motto, das hat ja bestimmt irgendeinen Benefit, schadet nicht so stark, aber davon ist man wirklich eher weggekommen und haben die Studien auch keinen Benefit gezeigt. Aus deiner Sicht, welche Begleittherapien, du hast schon ein bisschen angesprochen, sind unabdingbar? Wir hatten früher, durften die nichts, keine Nahrung zu sich nehmen. Es ist nicht mehr aktuell.
Das ist nicht mehr aktuell, nein. Genau, die Angst bestand ja darin, dass die alle den Neck bekommen können. Und wenn man in der Literatur mal sucht, findet man das eigentlich nicht so richtig. Ja. Also das war sicherlich also aus der Angst herausgeboren, dass das passieren kann. Ich glaube, man muss es als Multiorgantherapie sehen, weil es eben auch ein Multiorganproblem ist. Das ist ja selten so, dass das Kind nur eine Enzephalopathie hat und keinen pulmonalen Hypertonus und keine kardiale Dysfunktion und keine Probleme mit dem Darm oder mit der Nierenperfusion kurzzeitig auch mal vielleicht hat. Das heißt, man sollte natürlich eben schauen, wie ist die kardiale Funktion. Man sollte eine Katecholamintherapie einleiten, wenn man das braucht. Man sollte gucken, dass der Blutdruck gut ist, weil natürlich auch die Hirnperfusion und gerade wenn ich leichtes Hirnödem habe, auch davon abhängig ist, dass ich eine gute kardiale Funktion habe. Wir sollten gucken, dass wir den pulmonalen Hypertonus einigermaßen behandeln. Neulich hat mich jemand gefragt und gesagt, mein Oberarzt sagt immer, NO ist eine Kontraindikation für die therapeutische
Hypothermie. Wollte ich gerade fragen, was sind Kontraindikationen?
Ja, also es gibt, was das angeht, keine Kontraindikation. Nicht, ne? Es sei denn, man kann den pulmonalen Hypertonus mit allen Möglichkeiten, die man so hat, nicht beherrschen. Wir sind ja ein großes ECMO-Zentrum hier in Bonn und es gibt auch mittlerweile mehr und mehr Daten zur Hypothermie während ECMO-Therapie. Also das heißt, dass selbst Leute mittlerweile sagen, also selbst wenn ein Kind an die ECMO muss, aufgrund des ausgeprägten pulmonalen Hypertonus in so einer Situation gibt es keinen Grund, die therapeutische Hypothermie abzubrechen. Da sind wir noch nicht so erfahren, muss man ehrlicherweise auch sagen, dass wir hatten jetzt mal 1-2 Kinder schon gekühlt unter ECMO, aber sicherlich noch in den Kinderschuhen, aber es gibt gute Daten dazu. Also das heißt, der pulmonale Hypertonus allein, der ja eigentlich zu der Erkrankung dazugehört, ist kein Grund, die Behandlung abzubrechen. Und dann als Begleittherapie ist sicherlich praktisch ein adäquates Neuromonitoring, das heißt entweder in Form von AEG, regelmäßigen Ultraschalluntersuchungen, das NIRS, also das Near Infrared Spectroscopy, hat sich in den Daten nicht als so aussagekräftig gezeigt, dass wir das allgemein empfehlen würden. Also das heißt, man kann mit den Werten wenig wirklich ableiten, was auch Prognose für den Patienten oder den Zustand des Patienten angeht. Aber ich glaube, zentrale Zugänge zu haben, um das Kind nicht da zusätzlich zu piesacken und zu stechen, eine standardisierte Therapie nach Protokoll, was die Flüssigkeitsmenge angeht und das was besonders wichtig ist, eine ausreichende Analgosedierung, weil wir wissen aus tierexperimentellen Daten, dass wenn ich dass ich gekühlt sehr viel Stress habe. Das heißt, wenn wir zwei jetzt im Winter mit dem Fahrrad irgendwie fahren und wir denken, oh, wir haben so kalte Hände und es tut weh und ich denke mir so, das muss ja unglaublich schmerzhaft sein. Meine Kerntemperatur hat sich noch keinen Grad verändert. Das heißt, für diese Kinder, die bei 33 bis 34 Grad sind, ist das sicherlich keine angenehme Therapie. Und das hat man auch tierexperimentell gesehen, dass wenn man Tiere praktisch den protektiven Effekt der Hypothermie, wenn man das macht ohne Analgesedierung im Großtier, dass das den Effekt der Hypothermie aufhebt. Das heißt, das kann man natürlich gut monitoren anhand der Herzfrequenz zum Beispiel, wenn wir nicht keine Katecholamine laufen haben. Die sollte ja um ungefähr 10 bis 15 Schläge pro Grad Celsius nach unten gehen. Also wenn ich dann bei 33 bis 34 Grad bin und ich komme in den Raum und das Kind hat eine 140er Herzfrequenz, dann stimmt was nicht. Ne? Also dann gibt es ein Problem irgendwie, das ich zumindest mal angehen sollte. Und dann ist, glaube ich, die als Therapie unabdingbar, dass man dass von meiner Sicht, dass man eine gute Beatmungssituation hat. Wir diskutieren darüber. Müssen diese Kinder alle beatmet sein?
Ja, das wäre meine Frage jetzt.
Genau. Die Frage ist, glaube ich, noch nicht beantwortet, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Wenn man in den englischsprachigen Raum guckt und die großen Studien und eben auch Daten, die publiziert werden, jetzt noch mit verschiedenen Dingen, dann sind über 90% dieser Kinder beatmet oder 95%, weil es da die Frage stellt sich für die Leute.
Ja, genau. Bei uns ist das
eben häufig so, dass wir auch Kinder unter CPAP da durchfahren. Meine persönliche Erfahrung damit, muss man sagen, das mehr kann ich ja auch gar nicht sagen, ist, dass ich das Gefühl habe, dass wenn wir die Kinder ausreichend dann analgosedieren, dass es schon Proportionen dieser Kinder oder ein Teil dieser Kinder zumindest mir in meinen Händen gab, die dann sekundär durch wahrscheinlich Sedierung dann nochmal auch respiratorisch insuffizient geworden sind und dann in so einer Notfallsituation intubiert wurden, so dass ich sagen würde, ich würde großzügig diese Kinder intubieren oder zumindest nicht extubieren, wenn ich sie primär intubiert habe und eine Therapie einleite. Das heißt, während der Therapie würde ich das nicht machen, dann würde ich das 72 Stunden machen und dann im Rewarming versuchen, möglichst schnell zu extubieren. Aber das ist eine Frage, die nicht abschließend beantwortet ist. Und was spannenderweise, muss man da auch sagen, wir haben mal selbst Daten ausgewertet. Wir wissen ja, dass vor allem sehr niedrige CO2-Werte, aber auch sehr hohe, aber vor allem die niedrigen CO2-Werte unter maschineller Beatmung mit schlechtem Outcome assoziiert sind bei diesen Kindern. Das heißt, wenn ich irgendwie so ein Kind maschinell beatme und das ausreichend analgosediert oder vielleicht sogar relaxiert habe und das CO2 bleibt niedrig, dann ist es mit einem schlechten Outcome assoziiert, was die aufgrund der Perfusion des Gehirns, also dann zu erklären ist. Und als wir uns mal Daten angeguckt haben von Kindern, die das aber als physiologische Response aufgrund der Azidose selbst machen unter CPAP, dann scheint das, das waren natürlich nicht Massen an Kindern, weil das sind auch dann nicht so viele, aber dann scheinen die keine Assoziation mit dem Outcome zu haben. Also das heißt, wenn ein Kind das selbst macht, wenn ich das zulasse, dann scheint es nicht so einen starken Effekt auf die zerebrale Perfusion zu haben, als wenn ich das über den Ventilator steuere, was natürlich super spannend ist, warum das so ist, also welche Protektionsmechanismen es da noch gibt bei einem Kind, was nicht beatmet ist. Aber wie gesagt, das ist eine spannende Thematik und ich kann mich auch erinnern, dass wir das schon mal vor schon vor über 10 Jahren schon mal besprochen haben.
Genau.
Auch 10 Jahre später kann ich leider keine Antwort auf.
Deswegen, das finde ich auch so faszinierend, dass man ja häufig diese niedrigen CO2-Werte hat und man ist da so ein bisschen kein gutes Gefühl, weil ich sage auch, wenn die spontan atmen und diese niedrigen CO2-Werte haben, dann wird da die Natur sich dabei was gedacht haben und das hinbekommen.
Ja, was beim CO2 wichtig ist, nur noch mal so als Seitennotiz ist vielleicht, dass man immer darauf achten sollte, dass man die Temperatur reguliert, ne, wenn man die so zu Hause an seinem normalen ABLer oder an seinem Gerät misst, weil wenn das Gerät auf 37 Grad steht und ich messe das bei einem Kind, das 33 bis 34 Grad hat, ist das wahre CO2 des Kindes natürlich noch ein bisschen niedriger als das, was ich da messe.
Oder man nimmt andere Grenzwerte alternativ, wenn man es nicht regulieren kann. Genau. Okay. Was, wenn wir jetzt sozusagen die Kühlung sozusagen gut überstanden haben. Ach so, eine Frage hatte ich noch, die kam mir gerade noch. Du hattest gesagt, regelmäßig AEG ist sicherlich ein Prädiktiv, ganz gut. NIRS nicht so aussagekräftig, aber Ultraschall. Mit welcher Fragestellung Ultraschall regelmäßig?
Ja, also mit der Fragestellung, ob sich Komplikationen ergeben. Die Kinder kriegen alle die meisten kriegen ja doch einen gewissen Grad von Hirnödem. Wir haben früher irgendwie gedacht, der RI, der Resistance Index, wenn wir den messen, der ist gut prädiktiv. Das ist er auch, aber in der Zeit vor der therapeutischen Hypothermie. Während der Hypothermie hat man gesehen, dass er keinen guten prädiktiven Wert mehr hat. Und wir gucken eben mit dem Ultraschall eher einmal am Tag danach, ob sich Komplikationen ergeben haben, wie Thrombosen als auch Blutung.
Du hattest gerade Prädiktionen angesagt. Was sagst du den Eltern oder zu welchem Zeitpunkt sagst du den Eltern was bezüglich Prognose?
Ja, am besten nie ungefähr, ne? Also, nee. Denn, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe schon so extrem daneben gelegen, ne? Und man, klar, aber also das muss man voraussagen. Also auch jemand, der sich mit der Thematik beschäftigt, ist, das ist keine Glaskugel. Und man muss sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Eltern einfach natürlich in der absoluten Notsituation sind und in so einem Panikmodus sind und sich an alles klammern, was man einem sagt. Aber am Ende ist es wie ein großes Puzzle, das wir versuchen, mit Bausteinen zusammenzusetzen. Es gibt Bausteine, die groß sind, es gibt Bausteine, die klein sind. Das AEG und die Erholung des AEGs innerhalb der ersten 48 Stunden hat sicherlich einen hohen prädiktiven Wert. Das wissen wir mittlerweile aus vielen Studien und vielen Daten, die es dazu gibt. Das MRT hat einen sehr, sehr hohen prädiktiven Wert. Die Blutgase und die Erholung der Blutgase ist gar nicht so prädiktiv, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn ein Kind mit einem Laktat von 30, 25 geboren wird, dann schlagen alle die Hände über den Kopf zusammen. Oh Gott, das Kind hat so eine schwere Enzephalopathie, das wird nichts. Das muss man ganz, ganz klar beneinen. Das stimmt nicht. So, es gibt Werte, die extrem hoch sind, ja, die, wo sich die Kinder ganz gut erholen können. Das heißt, auch wenn man die LDH zum Beispiel sieht, als globalen Marker des Zellstresses, es gibt Werte, die über 5, 6, 7.000 liegen. Da ist das Risiko höher, aber das Puzzleteil ist weniger groß als das MRT oder das AEG. Und dann ist es sicherlich wichtig, die Kinder neurologisch gut nachzuuntersuchen. Wir machen jetzt die Hammersmith-Untersuchung zum Entlasttermin als erste Untersuchung, dann General Movements mit 3 bis 6 Monaten, die Baby Scales of Infant Development mit 12 und 24 Monaten. Aber die Eltern wollen ja das erste Mal, wenn die das erste Mal da sind, wissen, was ist los, wenn wir das Wort Enzephalopathie in den Mund oder Hirnschädigung in den Mund nehmen, wollen wir wissen, was kann mein Kind oder kann das überhaupt überleben? Und das ist häufig wirklich schwierig.
Also ich habe mir so angewöhnt, also wenn das AEG sich nach 24 Stunden normalisiert hat, dann kann ich so ein bisschen vorsichtig Entwarnung geben. Und wenn es dann nach mehr als 48 Stunden immer noch hochpathologisch ist, dann sage ich, okay, jetzt das kann ich keine Entwarnung geben. Also so ein bisschen von der Orientierung her.
Genau, und wir wissen beim AEG, dass die Normalisierung, das heißt zu einem Discontinuous Normal Voltage oder Continuous Normal Voltage innerhalb in der Vorkühlungszeit innerhalb der ersten 24 Stunden passieren sollte. In der Ära der therapeutischen Hypothermie sind es 48 Stunden, die wir Zeit lassen, dass es sich erholt.
Okay, jetzt haben wir so die Kriterien und die Hypothermie relativ gut besprochen, aber es gibt ja immer noch einige offene Fragen zu der Thematik. Das eine haben wir schon angesprochen, milde Enzephalopathie. Da wurde ja aktuell so ein bisschen diskutiert, müssen wir uns nochmal neue Gedanken machen über die Definition der milden Enzephalopathie. Gibt es da irgendwelche Kinder, die vielleicht doch profitieren könnten? Was denkst du als Experte? Gibt es da irgendwann nochmal eine Studie mit speziellen Kindern mit milder Enzephalopathie? Oder?
Ja, es laufen aktuell mehrere Studien, die genau das untersuchen wollen. Denn wir sind ja in der Situation, dass wir irgendwas tun. Wir sind ja Aktionisten. Wenn wir viel machen, ist es eben auch besonders gut. Und das Problem, wie du es gerade schon gesagt hast, ist einmal die Definition der milden Enzephalopathie. Das heißt, wie definiere ich es? Mache ich es über den SANA? Mache ich es über das AEG? Mache ich es über gewisse Blutmarker wie den pH-Laktat? Da sind sich die einzelnen Studien auch nicht ganz einig, was ein Problem wird später bei den Meta-Analysen. Aber da werden sicherlich mehr und mehr Daten kommen. Es wird, wie bei allem eben, sicherlich gewisse Kinder geben, die auch vielleicht davon profitieren. Aber ich glaube, man muss die vielleicht besser charakterisieren können, man muss besser rauskitzeln können, was kann ich als Marker nehmen bezüglich dieses einen Kindes, was davon profitiert. Ansonsten mache ich sehr viel Übertherapie und wie gesagt, auch die ja auch mit Komplikationen behaftet sein kann, wie langer Analgositierung, maschinelle Beatmung, zentrale Zugänge, ich kriege eine Infektion. Also ich trenne das Kind natürlich von den Eltern, ich kann das Kind nicht anlegen, alle sind tierisch gestresst in der Situation, wo ich nicht sagen kann, ob das Kind überhaupt irgendeine Art von Benefit hat.
Die anderen Themen, die sind ja eigentlich ausgeräumt. Länger kühlen bringt nichts, tiefere Temperaturen zu nutzen, bringt aktuell nichts, wird es wahrscheinlich auch keine Studien mehr geben in die Richtung. Was ja lange Zeit diskutiert wurde, waren die Kinder unter 36 Wochen, also die späten Frühgeborenen. Da hat ja jetzt der Comet-Trial sozusagen die Frage beantwortet, dass es wahrscheinlich nichts bringt. Da gab es aber auch heftige Diskussionen bezüglich der Interpretation der Ergebnisse. Kannst du uns da mal ein bisschen auf den aktuellen Stand bringen?
Genau, also es ist der Premi-Hypothermia-Trial, den du meinst, weil der Comet-Trial sich auch nochmal so auf die milden Asphyxien
gestürzt hat.
Und also es wurde schlussendlich, hat man gesehen, der Trial wurde so interpretiert, dass wenn man Kinder zwischen der 33. und der 35 plus 6. Schwangerschaftswoche kühlt, dass das mit einer erhöhten Mortalität einhergeht und dass diese Mortalität nicht stratifiziert ist bezüglich dem Gestationsalter. Also wir können nicht sagen, es sind alles die 33 Wöcher, die sterben, sondern die Mortalität war eigentlich ganz gut verteilt in den verschiedenen Gestationsaltergruppen. Dennoch ist der Trial mit Vorsicht zu genießen, um jetzt eine absolute Aussage zu machen, so wie du das sagst, weil die Ergebnisse, also wir wissen erstens mal nicht, wann sind diese Kinder gestorben? Also das heißt, das war ein großes Kriterium daran zu sagen, okay, sind die denn auch mit mehreren Tagen gestorben oder mit mehreren Wochen? Und vielleicht hat das jetzt gar nichts mit der Hypothermie zu tun. Und es ist, und das ist sicherlich ein absoluter Schwachpunkt, keine Stratifizierung bezüglich des Schweregrads der Enzephalopathie und dem Outcome gemacht worden. Das heißt, man sieht keine guten Daten bezüglich derer, sind das jetzt alles schwere Enzephalopathien gewesen, vielleicht um Kinder, die schwerst betroffen waren und deswegen sind sie vielleicht gestorben und die sind auch in den akuten Phasen gestorben. Und wenn man schlussendlich die Daten zur Verfügung nimmt, die man verwendet, weil es wurden jetzt auch neue statistische Methoden angewendet, wenn man aber die herkömmlichen Methoden anwendet und das nochmal nachrechnet, das ist ja gemacht worden, es wurden noch mehrere Kommentare über diesen Trial in den großen Fachzeitschriften veröffentlicht, dann sind die Ergebnisse nicht so vernichtend. Und es gibt mehrere kleinere Einzelfallbeschreibungen von Single-Centern, die Kinder auch gekühlt haben mit 34 bis 36 Schwangerschaftswochen, die nicht so ein fatales Outcome beschreiben, sondern das schon beschreiben bezüglich dessen, dass es möglich ist und dass es auch einen gewissen Benefit gibt. Ich glaube, schlussendlich ist es nicht so vernichtend wie bei anderen Dingen, dass man sagt, nee, dazu braucht man keine weiteren Studien, sondern das ist schon auch ein aktives Feld. Und spannenderweise muss man ja auch sagen, das Tiermodell oder eins der primären Tiermodelle, das Naga-Modell, das Vannucci-Modell, aus dem viele der Daten oder viele der Grundarbeiten kommt oder auch kamen in den letzten 40 Jahren, ist auch ein Modell, das eher in einem frühgeborenen Hirn sich bewegt, also so 35, 34 Wochen im Vergleich, dass es so ein sehr altes oder sehr reifes Tiermodell ist. Also wie gesagt, ich glaube, da ist der Drops noch nicht gelutscht, würde ich mal sagen.
Ja, wie du sagst, das Spannende ist ja, dass klassische Statistik keine signifikanten Unterschiede gebracht hat, ne? Und jetzt wird diese Bayesian-Statistik eingeführt, 74-prozentige Wahrscheinlichkeit von einem schlechten Outcome, Tod oder neurologische Morbidität. Das wurde ja auch heftig diskutiert oder sehr intensiv diskutiert bei den Hot Topics. Und ein Argument, was ich ziemlich spannend fand, war, das macht ja physiologisch auch gar keinen Sinn. 36,1, 35,5, kein Benefit. Und was da als Vorschlag kam, war, dass man diese alten Studien nochmal auf einer patientenindividualisierten Meta-Analyse sich anschaut und guckt, ob es da irgendwie, wenn man die alle zusammenpackt, irgendwie einen gestationsaltersabhängigen Trend gibt. Weil wir wissen natürlich, dass Frühgeborene, also sehr Frühgeborene von der Hypothermie eher Nachteile haben, also wenn sie zu kalt sind. Und da wird es dann irgendwann so einen Cut-off-Wert geben. Und das andere, was du gerade sagtest, ist sicherlich die Schwere der Enzephalopathie. Muss man sich auch nochmal angucken, was da, ob es da irgendwelche Sachen gibt. Also du würdest nicht generell sagen, gar nicht mehr machen, sondern entsprechend die Eltern aufklären und dann abwägen.
Genau.
Vorteil,
ja,
Nachteil.
Genau. Also ich glaube, man muss in der Gesamtsituation abwägen. Wie gesagt, wir wollen immer Übertherapie natürlich vermeiden. Aber ich glaube, man kann mit den Eltern schon weiter noch das Gespräch führen, gerade wenn das Kinder sind, die so kurz vor der 36.0 sind. Man muss auch da nochmal sagen, die 36.0 ist entstanden aus einem der großen Trials, die damals eben Kinder zwischen 36.0 und 37.0 mit ein, oder 36.6 mit eingeschlossen haben. Daher kam ja überhaupt das, dass man überhaupt runtergegangen ist. Ne? Gab es ja auch keine wirkliche Rationale dafür. Und die Meta-Analyse wird schwierig nach dieser Stratifizierung, weil eben damals aus den großen Trials sind es eben nur wenige Kinder,
ja, wenige,
die zwischen 36.0 und 36.6 eingeschlossen wurden.
Dann gab es ja immer die Frage noch, also in den Studien ist ja idealerweise innerhalb von 6 Stunden, so früh wie möglich, wenn die Diagnostik ist, was machen wir, wenn die älter sind als 6 Stunden?
Experimentell muss man sagen, dass es da keinen Benefit mehr gibt. Und das, was verheerend ist, ist natürlich, dass bei den schweren Enzephalopathien, also wenn wir schwere Enzephalopathie im Tiermodell machen und dann spät anfangen zu kühlen, dass wir dann sogar mehr Schädigung erzeugen können. Jetzt ist es ja so, dass ich im Menschen nie weiß, wann der Zeitpunkt X war, also der Zeitpunkt 0. Das heißt, im Tiermodell kann ich natürlich sagen, so jetzt mache ich Hypoxie und ich weiß, okay, jetzt nach 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 5 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden mache ich jetzt, starte ich die Therapie. Das wissen wir ja bei den Babys nicht, wann die genau ihren Point of No Return erreicht haben. Die große Studie, die es dazu gab, die praktisch randomisiert hat zwischen 6 und 24 Stunden, zeigte keinen Effekt der Späten. Wobei, wenn man auch sich da die Daten im Detail anguckt, scheint es schon Kinder zu geben, die zwischen 6 und 12 Stunden profitieren könnten. Ja. Also, dass da auch die Stratifizierung durchaus gewährleistet ist, da nochmal zu schauen. Ich glaube, es wird immer schwierig, wenn wir zwar jetzt sagen, ja, ja, kann man machen, so ungefähr, dass man dann sagt, ja, dann weitet man das auf und wir sind ja ganz häufig totalitär und sagen alles oder nichts. So.
Genau.
Ja, ich glaube, auch da, ich würde es nicht empfehlen, spät anzufangen, weil, wie gesagt, bei den schweren Enzephalopathien, und man weiß es am Anfang ja häufig nicht, ist das jetzt eine schwere oder eine moderate, können wir mehr Schaden machen. Und solange wir nicht wirklich gute, robuste Daten haben, würde ich es nicht empfehlen. Ich glaube, es ist, auch da kann es mal Einzelfallentscheidungen geben. Wir wissen eben, ich weiß auch nicht, ob es noch mal eine große Studie dazu geben wird. Ne? Anders als mit den Frühchen ist das hier eher ein Thema, das im Moment zumindest, wo wenig Bewegung drin ist.
Wenig, ja. Ja, und das macht sicherlich, wie du gerade sagst, auch einen Unterschied, ob es jetzt 6,5 Stunden sind oder 23,5 Stunden, wo man dann nicht mehr. Ja. Jetzt hat ja der Helix Trial, der sozusagen in der dritten Welt durchgeführt wurde, gezeigt, dass es nicht so viel bringt, die Hypothermiebehandlung. Und das hat zu heftigen Diskussionen geführt. Was können wir da sagen?
Das ist natürlich fatal, wenn man das mal sieht. Wir haben über 1 Million praktisch Mortalitätsfälle pro Jahr, vor allem in den Low- und Middle-Income Countries. Das heißt, global gesehen ist das ein Riesenproblem. Und jetzt hat dieser Trial, der in Indien, Sri Lanka und Bangladesch durchgeführt wurde und rein von dem, wie er durchgeführt wurde, fantastisch methodisch sehr gut gemacht wurde, gesagt, nee, die Hypothermie bringt nichts in Low- und Middle-Income Countries. Und das hat natürlich heftigen Sturm geführt, weil andere Länder sich gemeldet haben, in Südamerika zum Beispiel gesagt haben, andere Länder in Afrika sich gemeldet haben, gesagt haben, wir machen das hier bei uns und wir machen das gut und wir haben auch das Gefühl, wir haben einen Benefit, die haben auch ihre eigenen Daten gezeigt, nur weil sie das nicht in großen Multicenter-Trials gemacht haben. Ich glaube, dass ein Problem des Helix-Trials war, ist, wir haben ja immer, und das hatte ich vorhin gesagt, eine unterschiedliche Ätiologie unter dem Deckmantel der Enzephalopathie, der neonatalen Enzephalopathie. Das heißt, es sind natürlich auch Kinder damit eingeschlossen worden, die vielleicht eine andere Grunderkrankung hatten. Wir wissen aus dem Labor, dass die ein großes Problem sind, die inflammationssensibilisierten Hypoxie-Ischämien. Das heißt, wenn ich vorher eine perinatale Inflammation habe, dann primet die mich dazu, dass ich ein erhöhtes Risiko habe, eine Hypoxie-Ischämie zu bekommen. Und wenn wir die kühlen im Labor, dann gibt es keinen Effekt. Das heißt, Was wir da sehen, ist, dass vor allem die hirneigenen Abwehrzellen, die Mikrogliazellen, so aktiviert sind schon, wenn die Hypoxie-Ischämie dann kommt, dass die Hypothermie da ihre Latenzphase lange überschritten hat und da nicht die optimale Therapie ist. Und das war natürlich ein Problem. Und ein anderes Problem des Helix-Trials war, dass wir wenig von diesen Sentinel-Events hatten. Das heißt, dieses so Einzel-Event wie jetzt eine klare Plazenta-Lösung, sondern dass wir Patienten hatten, die wahrscheinlich chronische Asphyxien hatten. Das heißt, der Zeitpunkt des Hits war eine längere Zeit schon, bevor die Kinder auf die Welt kamen. Das haben wir vor allem, oder sieht man vor allem an den Daten, weil man sieht, dass die Krampfanfälle im Rahmen der Geburt extrem viel höher sind, als das für die Western Trials galt. Also das heißt, dass die Kinder schon so weit im sekundären Energieversagen sind, dass die therapeutische Hypothermie hier auch keinen Effekt hat. Also das heißt, da wird es sicherlich noch mehr Daten aus anderen Ländern geben.
Okay. So, Hemming, wir sind schon fast am Ende. Lass uns jetzt noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Wir könnten sicherlich alle möglichen alternativen Therapieoptionen noch durchdiskutieren, will ich jetzt gar nicht machen, sondern ein bisschen nochmal auf der Hypothermie weiter rum diskutieren. Wie denkst du, ist die Situation in Deutschland? Du hast ja das Hypothermie-Register mit etabliert. Ist Hypothermiebehandlung gleich Hypothermiebehandlung in Deutschland schon?
Ich hoffe bald. Also ich hoffe, dass wir da hinkommen. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt befinden wir uns, glaube ich, in einer guten oder in einer spannenden Phase. Wie du es gesagt hast, du hattest ja sehr lange Zeit das Hypothermie-Netzwerk in Dresden und das fantastisch zusammengetragen, Daten von vielen Kindern zusammengetragen, gar nicht mal nur Neonaten, sondern auch pädiatrischen Kindern, die gekühlt wurden. Und dennoch haben wir mal eine Umfrage ja gemacht, wo wir gesehen haben, 2019, das haben wir ja zusammen gemacht, es ist durchaus sehr viel Variabilität bezüglich dessen, wie die einzelnen Kliniken die Therapie durchführen und was sie so an Standardtherapie festlegen bezüglich dieser ganzen Begleittherapie, Sedierung, Katecholamintherapie, wie viel Flüssigkeit geben sie den Kindern? Wir hatten es vorhin kurz gesagt, Nahrung, nein, auf keinen Fall dürfen diese Kinder Nahrung haben, enteral, so dass wir schlussendlich uns dazu gezwungen gesehen haben, zu sagen, wir müssen eigentlich ein standardisiertes Protokoll erarbeiten, um zumindest, wenn wir keine Kühlzentren etablieren können in Deutschland, dass wir sagen, das machen eben viele Level-1-Kliniken, dass wir dann sagen, dann lass es uns doch standardisiert gleich machen. Und das ist auch, es sind ja nur Nuancen, um die es geht. Und das hat sehr viel Rückmeldung oder positive Resonanz gefunden. Ich glaube, diese Herangehensweise und deswegen, es ist noch ein Unterschied vielleicht in wahrscheinlich ein paar Kliniken natürlich, aber ich glaub auch, dass es einen gewissen Generationenwechsel jetzt auch gibt, dass die Leute viel mehr sich vernetzen wollen, viel mehr zusammenarbeiten wollen, wegkommen von diesen Pyramidenstrukturen, wo es so den Leiter gibt, der sagt, wie es läuft, sondern dass wir die Generationen eben, die jetzt danach kommen, viel mehr Lust haben, zusammen Sachen zu machen. Zumindest ist das erleben wir so, oder? Das ist so das Gefühl, was wir haben.
Ja, ich finde es auch ziemlich genial, dieses auch das einheitliche Teaching oder die Erfahrung rüberzubringen, was du da anbietest und so weiter. Also finde ich vom Ansatz extrem wichtig. Und du hattest vorhin ja gesagt, es gibt wenige Zentren, die mal 12 Kinder im Jahr haben, also eins pro Monat. Wir haben es ja mal analysiert. Das waren knapp 10% der Zentren und Jahre, die wir untersucht haben, wo mal wirklich mehr 12 Kinder waren. Und damit kann man nicht viel Erfahrung und dann muss man einen anderen Weg suchen.
Genau, und das, ich meine, die Leute, die primär vor Ort sind, sind ja die Leute, die in der Rotation sich befinden. Ne? Der Oberarzt kommt dann da irgendwie so dazu und ich meine, der war dann beim letzten Kind vielleicht auch nicht da, weil es ein größeres Team ist. Und immer wieder dieses Neuorientieren von, okay, wie mache ich das jetzt nochmal? Ja? Und das war unser Ansatz, zu sagen, ey, jeder hat ein Handy in der Tasche, es gibt einen QR-Code, fotografier den doch ab und dann hast du alle Informationen sofort zur Hand. Ja, also das geht gar nicht darum zu sagen, einer sagt, wie es läuft und so muss es laufen. Nein, das ist auch kompletter Blödsinn meiner Meinung nach. Man muss gemeinsam, und das ist eigentlich das, was der Sinn oder was der Spirit des Registers eigentlich auch ist. Und so wird es auch gelebt von uns und von allen, die teilnehmen, dass man sagt, das ist unser gemeinsames Baby, vielleicht für viele Neonatologien in Deutschland, für eine extrem seltene Erkrankung, die aber verheerende Folgen haben kann für alle, für das Team, für den Patienten natürlich, für die Familie, für die Nachsorge, für das Gesundheitssystem als Ganzes, was vielleicht auch bis ins hohe Erwachsenenalter geht. Und zu sagen, wir können gemeinsam dieses Thema angehen, indem wir uns gegenseitig ausbilden, uns gegenseitig Rat holen, uns gegenseitig vielleicht auch beratend zur Seite stehen und es einheitlich machen, immer mit dem besten Wissen und Gewissen, was es eben so an Daten gibt, ne? Ohne dass jemand sagt, nee, ich mache das seit 20 Jahren so und ich glaube, das ist so und so, dem gegenüberzustehen oder dem entgegenzustehen.
Hermin, der Neocast hat auch immer einen Literaturservice. Welche Publikation hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe ein aktuelles Review-Paper mitgebracht, von was erschienen ist in Pediatric Research. Das heißt Neonatal Encephalopathy and Hypoxic Ischemic Encephalopathy, State of the Art von Ila Chakarapani, Linda de Vries, Donna Ferrero und Alistair Gunn, sicherlich vier Größen in der Szene. Und das sehr schön beschrieben hat eigentlich das, was ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe. Was ist der Unterschied zwischen neonataler Enzephalopathie und hypoxische chemische Enzephalopathie? Was muss ich referenzialdiagnostisch im Kopf haben? Was muss ich abwägen? Und das ist auf einer sehr einfachen Art und Weise beschrieben, mit verschiedenen Algorithmen und verschiedenen Handlungsabläufen, wie man sich dem Thema sehr gut nähern kann.
Okay, cool. Also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, den Link finden Sie natürlich in den Shownotes. Da werden wir auch verlinken den Kontakt zum Hypothermie-Netzwerk, zum Hypothermie-Register. Wenn Sie noch nicht mitmachen, dann unbedingt reinschauen und teilnehmen. Ganz wichtige Initiative. Hermann, damit haben wir auch gleich ein bisschen Reklame gemacht und ich halte es wirklich einfach für wichtig, dass jedes Kind, was in Deutschland gekürt wird, sollte irgendwie damit erfasst werden. Und damit sind wir fast am Ende. Ich frage immer zum Abschluss, welchen Ratschlag möchtest du unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen für ihre klinische oder wissenschaftliche Laufbahn mit auf den Weg geben, Hermann?
Ja, ich glaube, das hatte ich schon auch ein paar Mal schon immer wieder gesagt, hungrig bleiben, also mutig sein, keine Angst haben. Ich glaube, das ist so das, was mir immer sehr geholfen hat, Sachen kritisch hinterfragen und nicht dem sich ergeben, dass jemand sagt, wir machen es so. Mir gehen manchmal die Assistenzärzte total auf die Nerven, die mich immer fragen, wieso ist das so, wieso ist das? Manchmal weiß ich ja die Antwort vielleicht auch nicht oder macht das intuitiv. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und auch keine Angst zu haben. Und ich glaube, Teamplayer sein, das hatte ich ganz am Anfang gesagt, was mich so geprägt hat, das ist total wichtig. Es bringt nichts, irgendwie in Pyramidenstrukturen zu denken, sondern wir sind ein großes Team. Und nur so geht es wirklich nach vorne. Und das ist, glaube ich, diesen Spirit muss man weitertragen.
Super. Tolles Schlusswort. Vielen Dank, Hermann.
Ja, vielen Dank dir und natürlich den Zuhörern.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene, in Kooperation mit der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin. Diesmal zu dem Thema Hypothermiebehandlung bei Neugeborenen mit Hermann Sabier aus Bonn. Falls Ihnen der Podcast gefallen hat, unterstützen wir die Arbeit der DSKN mit einer Spende. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast, so melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.